ARD.
SWR Kultur. Forum. Vorbereiten oder verdrängen, was tun, wenn der Tod naht? Irgendwann ist Schluss, Sense, die Deadline erreicht. Ab dem Moment, in dem wir auf die Welt kommen, steuern wir auf das unabwendbare Ende zu, den Tod. Je älter wir werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben. Nur wollen wir das wissen? Ist es nicht besser, das Leben zu genießen, als gäbe es gar kein Morgen? Was spricht dafür, was dagegen, sich auf Sterben und Tod vorzubereiten, sich mit der Idee vertraut zu machen? Und wie könnte das ablaufen? Darüber wollen wir heute reden, hier im Forum bei SWR Kultur. Mein Name ist Marion Theis und das sind meine Gäste. Dr. Melanie Pierburg vom Institut für Sozialwissenschaften der Universität Hildesheim. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Thanatosoziologie, also dem sozialen Handeln rund um Sterben und Tod. Rupert Scheule, Professor für Moraltheologie an der Universität Regensburg. Er hat den Studiengang Perimortale Wissenschaften gegründet, bei dem es um Sterben und Tod geht. Und Aranya Bergmüller, psychologische Beraterin und systemische Coachin. Sie kümmert sich ehrenamtlich um das Berliner Projekt Kaffee, Totentanz, Gespräche über den Tod. Frau Bergmüller, Sie haben ja letzte Woche am Telefon erzählt, Sie seien fasziniert von dem Thema Tod. Warum berührt Sie das so?
Es ist für mich das große Mysterium schlechthin. Wir wissen nicht, was danach passiert, ob danach was passiert. Und wir haben auch so wenig Kontrolle darüber. Und ich finde, das hat irgendwas sehr Mystisches, was sehr Schönes und was sehr Berührendes. Und ja, deswegen beschäftigt es mich schon ziemlich lange.
Sie sind ja ehrenamtliche Sterbebegleiterin für einen Hospizdienst. Sie bieten Workshops zum Thema Trauer an und Gespräche über den Tod alle paar Wochen im Café Totentanz. In Ihrem Leben nehmen Totensterben also einen erheblichen Platz ein. Was macht das mit Ihnen?
Es hält mich auf Trab, auf jeden Fall. Ich finde es einfach schön, mich dauerhaft mit einem Thema beschäftigen zu können, das so facettenreich ist. Es wird nicht langweilig und mir wird ziemlich schnell langweilig. Und deswegen so ein Thema zu haben, das von so, ja, so unterschiedlichen Menschenkulturen anders aufgefasst wird, das sich immer von einer neuen Seite zeigt, ist für mich einfach absolut faszinierend.
Frau Pierburg, Sie beschäftigen sich in Ihrer soziologischen Forschung ebenfalls viel mit Sterben und Tod. Was macht den Reiz des Themas aus, wenn man das so nennen darf?
Ja, der Tod ist letzten Endes eine erstmal unverfügbare Erfahrung, eine Erfahrung, die wir irgendwann machen müssen. Bevor wir sie aber machen, ist sie vollständig unverfügbar. Das wäre zumindest meine Perspektive. Und sich damit auseinanderzusetzen, wie unterschiedliche Gesellschaften damit umgehen, welche Organisationen sich daraus entwickeln, die genau dieses Unverfügbarkeitsproblem bis zu einem gewissen Grad behandeln, das finde ich tatsächlich interessant und spannend.
Sie selber stehen ja, also statistisch gesehen, ungefähr in der Mitte Ihres Lebens. Sie sind also noch jung und gesund. Fühlen Sie sich mit so einem Spezialthema, für viele vielleicht auch Schreckensthema, nicht ab und zu als Außenseiterin oder als Nerd?
In der Wissenschaft bin ich ein bisschen eine Außenseiterin, weil der Mainstream der Soziologie sich nicht unbedingt mit Thanatosoziologie auseinandersetzt. Aber ich bin in einem Arbeitskreis Thanatologie und habe natürlich immer mit Kollegen, Kolleginnen zu tun, die sich mit ganz unterschiedlichen Sterbens- und Todesphänomenen auseinandersetzen. Also da fühle ich mich jetzt nicht irgendwie besonders. Aber ja, Sie haben natürlich recht, ich bin noch relativ jung. Insofern ist der Tod für mich noch bis zu einem gewissen Grad ein Abstraktum. Aber auch ich werde mich irgendwann damit auseinandersetzen müssen. Und das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Erfahrung, die wir ja alle irgendwann machen werden. Wir werden uns mit dem Sterben auseinandersetzen müssen auf die eine oder andere Art und Weise. Insofern finde ich, ist es ein hochrelevantes Thema für die Soziologie.
Irgendwann, ja. Herr Scheule, Sie tun das auch nicht irgendwann, sondern jetzt schon. Auch für Sie sind Sterben und Tod Dauerbegleiter. Sie arbeiten ja als katholischer Diakon und damit als Seelsorger. Sie machen Bestattungen und Sie lehren und forschen zu der Thematik. Schlägt das nicht manchmal auf die Stimmung?
Also wenn ich darf, würde ich zunächst mal was dazu sagen, zu dieser These, dass der Tod so ein Faszinosum ist. Ich bin mir da nämlich gar nicht so sicher. Es sterben in diesem Land jedes Jahr 1 Million Menschen. Und wenn wir das so hören, sagen wir halt, aha, ja, da sind wir zunächst mal gar nicht fasziniert. Also der Tod in der dritten Person gewissermaßen, den nehmen wir einfach so zur Kenntnis. Und wenn der Tod sozusagen in die zweite Person einrückt, also du stirbst, du bist tot, dann weiß ich auch nicht, ob faszinierend das richtige Wort ist. Dann ist es für uns zunächst mal eine Katastrophe schlechthin. Ja. Und dann gibt's schon noch, das gebe ich durchaus zu, die Dimension der ersten Person. Also der Satz, ich bin tot, den kann ich zwar grammatikalisch richtig aussprechen, aber er ist zugleich natürlich total weird, total seltsam, weil wenn ich tot bin, werde ich wohl diesen Satz so nicht sagen können. Und das macht das Faszinosum aus. Und wenn Sie mich nach meiner Arbeit fragen, dann spielen alle drei Dimensionen hier eine Rolle. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gucken wir natürlich immer auch mal in der dritte Person Perspektive auf den Tod und zählen den Tod gewissermaßen aus. Ja? Als Seelsorger begleite ich Menschen in dieser Katastrophe des Verlusts und versuche da einfach eine Nähe zu halten zu Trauernden. Und als Mensch bin ich immer mal wieder auch in der Situation, mir zu überlegen, ja, wie ich denn mit meinem bevorstehenden Tod umgehen will.
Sie haben ja in Regensburg den Studiengang Perimortale Wissenschaften ins Leben gerufen. Wieso sollten denn Menschen, die gerade erst erwachsen geworden sind, also deren eigenständiges Leben gerade begonnen hat, das Sterben und den Tod studieren wollen?
Also wir haben in dieser Kohorte der Studierenden der Perimortalen Wissenschaften wahnsinnig viele Leute, die mittleren Alters sind, ja, also die schon was erlebt haben. Und wir haben tatsächlich auch ältere Menschen. Also ich komme gerade eben vom Welcome Weekend mit den Erstsemestern und der älteste Ersti dürfte Mitte, Ende 60 sein. Also es ist schon so, dass wohl im zunehmenden Alter auch die Erfahrungen mit Sterbenden, mit dem Tod zunehmen und vielleicht auch das Reflexionsbedürfnis. Aber Sie haben vollkommen recht. Wir haben auch ganz junge Leute mit einem druckfrischen Bachelorzeugnis in der Tasche, die bei uns anfangen. Die haben oft auch Vorgeschichten mit dem Tod. Tun wir bitte nicht so, als gäbe es den Tod gar nicht in der Kindheit oder in der Jugend. Es gibt den Tod. Nicht mehr so sozusagen als durchgängiges Phänomen wie noch vor 300, 400 Jahren, als sie zu jeder Zeit immer sozusagen vom Tod bedroht sein konnten, je nach Lebenssituation. Aber es gibt es schon. Also es kommen Menschen, auch junge Menschen, mit einer Todesbiografie schon bei uns an. Und es bleibt immer ein großes Menschheitsthema. Und das merken auch Menschen mit Anfang 20, dass da jede Menge Musik drin ist in diesem großen Menschheitsthema Tod, wie es andere große Menschheitsthemen Liebe, Gott auch gibt. Ja.
Dennoch wollen ja die meisten Menschen vom Tod und vom Sterben nichts wissen und nichts hören. Ist das prinzipiell in Ordnung?
Ich glaube, das ist prinzipiell in Ordnung. Ich meine, wir können machen, was wir wollen. Also was relevant ist, ist eben die Konsequenz. Und wenn wir den Tod wegdrücken, hat das eben die Konsequenz, dass wenn er dann an der Tür klopft in irgendeiner Form, ob wir selbst betroffen sind oder unsere Liebsten oder Menschen in anderen Ländern, von denen wir hören, dann ist die Konsequenz einfach, dass wir darauf einfach nicht vorbereitet sind. Und das ist auch erstmal in Ordnung. Und gleichzeitig sehe ich persönlich auch den Vorteil darin, sich auch mal mit dem Thema früher auseinanderzusetzen, weil die Konsequenz daraus dann eben ist, dass es eben vielleicht dann nicht so eine Überraschung ist, wenn es dann mal ein bisschen näher ist.
Ich bezweifle das, sorry, dass wir sozusagen den Tod so vorbereiten können, wie wir eine Prüfung vorbereiten können. Ich glaube, dass wir schon irgendwie in der Gefahr sind, Daniel Callahan hat es mal Death Control genannt, sowas zu versuchen angesichts des Todes. Wir wollen alles richtig schön eintüten. Wir machen das mit der Vorsorgevollmacht. Wir machen das mit dem Testament. Und wir machen auch Advanced Care Planning. All das machen wir, um dann die Sache kontrollieren zu können. Das Ende der Geschichte ist, dass wir den Tod nicht werden kontrollieren können. Und da kommt jede Art von Vorbereitung an ihr Ende. Vielleicht sollten wir lernen, Kontrollverluste zuzulassen. Mhm. Ja,
wir machen es aber ja auch gar nicht, das Vorbereiten. Das sind ja die wenigsten oder es ist zumindest eine Minderheit, die das tut. Warum verdrängen Menschen den Tod, wenn er doch sowieso kommt?
Ja, das ist eine große Frage in der Soziologie, ob in modernen oder spätmodernen Gesellschaften der Tod tatsächlich verdrängt wird. Mhm. Ich persönlich wäre der Meinung, dass er eigentlich nicht verdrängt werden kann, schon gar nicht so in unseren kontemporären, in unseren gegenwärtigen Gesellschaften, weil wir es mit bestimmten Sterbensverläufen zu tun haben, die hier vorherrschend sind. Also in gegenwärtigen Gesellschaften ist es so, dass vor allen Dingen alte Menschen vom Sterben betroffen sind und dass die meistens mit sehr langen Sterbensverläufen konfrontiert sind. Das hat mit den Todesursachen zu tun, die vorherrschend sind. Gerade Krebserkrankungen führen meist dazu, dass ich sehr, sehr lange sterbend bin, ja, wenn ich tatsächlich an Krebs erkrankt bin. Und damit geht auch eine sehr, sehr lange Konfrontation mit dem Sterben tatsächlich einher. Insofern wäre ich zum Beispiel der Meinung, dass schon hinsichtlich der Sterbensverläufe, die einerseits Sterbende, aber natürlich auch An- und Zugehörige betreffen, wir das Sterben schwerlich verdrängen können. Ja.
Dazu hat die Journalistin Christina Rietzma in der Zeitbeilage Christ und Welt geschrieben: Anstatt Menschen möglichst früh mit dem Siechtum und dem Sterben müssen bekannt zu machen, sollte man sie möglichst lange davon fernhalten. Also sie findet das gut, wenn man die Tatsache, dass man sterben muss, so lange wie möglich verdrängt. Und sie hat das sozusagen gelobt.
Also ich würde auch da sagen, lasst uns beide Seiten der Medaille sehen. Natürlich ist es eine tolle Aussicht, die wir vier jetzt haben, eher auf einen schnellen Tod im hohen Alter zuzugehen. Sprich, dass wir, wenn denn der medizinische Fortschritt so weitermacht wie bisher, dass wir noch längere Zeit zu leben haben werden und dass unser Tod ein begleiteter, auch ein medikalisiert begleiteter sein wird. Und damit haben wir auch noch mal ein bisschen Luft gewissermaßen gewonnen bis zu unserem eigenen Sterben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass dann natürlich immer sozusagen der Tod als der Elefant im Raum unseres Lebens steht. Das ist immer noch etwas, was kommt. Ja? Und je mehr Abenteuer des Lebens wir schon hinter uns gebracht haben, Familiengründung, Beruf, keine Ahnung, Weltreisen, desto überdeutlich wird dieses eine große, uns noch bevorstehende Abenteuer im Raum stehen, der Tod. Und deswegen müssen wir da irgendwie unser Ding finden zwischen diesem wirklich beherzten Leben, das uns gegeben ist und das auch lange wohl währen kann, und dem bevorstehenden Tod, der zu 100% kommt.
Sie sagen, wir haben Luft gewonnen. Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer, der hat mal gesagt, man wird ja nicht handlungsfähiger, wenn man sich ständig irgendwelche Schrecknisse vergegenwärtigt. Kann der Gedanke an den Tod nicht uns auf der anderen Seite auch lähmen?
Wenn wir uns lähmen lassen, dann ja. Ich meine, man kann alles übertreiben. Und ich glaube, Gedanken an den Tod und wie sie Platz in unserem Leben finden oder nicht, das ist ja auch uns überlassen. Das kann in vielerlei Formen stattfinden. Also es gibt eine Vielzahl an Auseinandersetzungen mit dem Thema und wir können uns dadurch natürlich auch lähmen und erschrecken lassen bis zu einem Punkt, wo wir alles irgendwie mit diversen Formularen und Vorsorgen und so durchtakten. Andererseits können wir auch ein etwas vielleicht lockeres Verhältnis zu dem Thema haben. Das heißt, es ist wirklich uns überlassen, was wir daraus machen wollen.
Und vielleicht ist es ja auch positiv, dass es inzwischen mehr Organisationen, Bewegungen, Anlaufstellen gibt, die hilfreich sein können, wenn man sehr große Probleme mit dem Sterben oder dem Tod hat, ja, wenn man das antizipiert. Oder auch wenn man Probleme damit hat, dass Angehörige sterben. Insofern hat sich da ja gesellschaftlich vielleicht schon etwas verändert. Ich denke aber, dass es wichtig ist, so die Pluralität nicht aus den Augen zu verlieren. Selbstverständlich ist es absolut legitim, sich nicht ständig mit dem Tod auseinanderzusetzen. Genauso legitim ist es, sich mit einem Hospizbegleiter, einer Hospizbegleiterin zu treffen, wenn man ganz stark das Bedürfnis hat, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Also ich würde eher für ein Stärken der Pluralität votieren und versuchen, das Ganze nicht so einseitig normativ aufzuladen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja oft alle das Gefühl, Sterbende müssten irgendwie Philosophen sein und ständig die irren Weisheiten raushauen im Hospiz. Aber wenn sich die ein Leben lang nur für Fußball interessiert haben und für Autos, dann wird das auf ihrer letzten Lebensstrecke auch so sein. Ja? Und dann dürfen wir nicht von dem schlechteren Sterben sprechen gegenüber einem Sterben, das jetzt total reflektiert und so weiter abläuft. Also da bin ich ganz bei Ihnen zu sagen, hey, lasst uns da mal die normativen Ansprüche ein bisschen flach halten. Und das sage ich übrigens als Ethiker, dessen Kernkompetenz eigentlich der erhobene Zeigefinger ist. Hier nicht. Ja, hier muss es anders sein. Ich glaube übrigens auch nicht, dass jetzt der Tod und der Gedanke an den Tod als solcher lähmt, Frau Theis. Ich glaube, die Angst lähmt. Und da kann man ja versuchen, was dagegen zu tun. Solidarität zum Beispiel hilft gegen Angst, sich einzufinden in Gruppen und zu reden und zusammenzuhalten.
Das tun ja auch diejenigen, die der Death-Positive-Bewegung angehören, auch Menschen, die sich in solchen Death-Cafés treffen. Da wird der gute Tod propagiert. Aber was ist denn gut am Tod? Sie haben vorhin gesagt, Katastrophe, Zumutung vielleicht? Oder was kann man ihm Positives abgewinnen?
Ja, also es kommt auch darauf an, auf welcher Ebene. Ich meine, auf einer sehr banalen Ebene ist es natürlich gut, wenn Leute sterben, damit wir nicht so viele Leute auf dem Planeten haben. Aber ja, dieses guter Tod, gutes Sterben, ich glaube nicht so richtig dran, dass es irgendwie ein gutes oder ein schlechtes Sterben, einen guten, schlechten Tod irgendwie geben muss. Es hat, der Sterbevorgang hat sicherlich seine Momente, wo es mal schlechter ist und mal besser. Aber ich glaube, dieses Werten, was guter Tod ist, ich finde es komplett irrelevant. Weil letztendlich gehen tun wir irgendwie alle. Und vielleicht ist ein guter Tod einfach, dass wir gegangen sind. Dass wir es auf die andere Seite geschafft haben, was auch immer das sein mag.
Ohne Widerstand dann? Weil es ja doch unverfügbar ist, das, was da passiert?
Ja, Widerstand ist die eine Sache, aber Widerstand ist auch einfach nur Widerstand. Widerstand ist weder gut noch schlecht. Ein bisschen Widerstand ist, glaube ich, auch verständlich, oft zu erwarten. Ich verstehe, was Sie meinen, aber mir erschließt sich einfach die Relevanz nicht von gut und böse oder gut und schlecht in diesem Kontext.
Man könnte sagen, das Gute am Tod ist, dass er dem Leben Sinn geben kann oder überhaupt erst Sinn gibt. Wobei Death Positive ja in eine andere Richtung geht, nämlich irgendwie einen anderen Umgang mit Sterben und Tod zu finden unter der Prämisse, dass wir den Tod und das Sterben verdrängen. Und Death Positive hätte ich jetzt nicht so verstanden, dass es darum geht, den Tod ganz affirmativ mit offenen Armen zu empfangen und ständig darüber zu sprechen und nonstop irgendetwas zu enttabuisieren, sondern dass es eher darum geht, bewusst damit umgehen zu dürfen und darüber sprechen zu dürfen, wenn es das Bedürfnis danach tatsächlich gibt. Und das spielt natürlich an auf Phasen, gesellschaftliche Phasen, in der das sehr viel schwieriger war, wo man vielleicht noch stärker von einer Tabuisierung des Todes sprechen könnte, wobei ich auch da vorsichtig wäre, aber wo es zumindest wesentlich stärkere Formen der Dethematisierung gegeben hat. In der Soziologie spricht man davon, dass es so Unsichtbarmachungen des Sterbens und des Todes gegeben hat. Ja, wenn Personen nur in Krankenhäusern gestorben sind und da auch nicht offen drüber gesprochen wurde, so rund um die 1960er Jahre. Ja, und gegen dieses vielleicht auch ein bisschen klischeehafte Bild wendet sich ja einerseits die Death-Positive-Bewegung, andererseits hat die Hospizbewegung da auch vieles verändert, viel für das Sagbarmachen und den Umgang mit dem Sterben und dem Tod getan. Deswegen sind wir, glaube ich, in einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation inzwischen.
Also ich glaube, wenn wir schon über die Death-Positive-Bewegung reden, dann sollten wir sozusagen über das ganze Paket dieser Bewegung reden. Und da ist zum Beispiel auch ein Moment des wie laufenden Bestattungen ab. Gibt es da auch sowas wie Fair Trade im Bestattungswesen oder ökologische Aspekte im Bestattungswesen? Also die Death-Positive-Bewegung macht auch vor solchen Fragen nicht die Augen zu. Kremierung zum Beispiel ist eine ziemlich ökologisch eine ziemlich schwierige Sache. Und das machen die Death-Positive-Leute mal ein bisschen öffentlich. Und das finde ich gut. Ich bin da ganz bei Ihnen zu sagen, hey, die sind jetzt nicht die, die den Tod begrüßen und umarmen. Das sind die, die einfach für die angemessene Präsenz des Todes im Leben sorgen wollen. Wenn ich vielleicht noch mal eins sagen darf zum Guten am Tod, als Theologe, als gläubiger Christ können Sie immer sozusagen rock'n'rollerhafter Krawallbruder gegen den Tod sein. Sie müssen sich mit dem Tod nicht arrangieren. Das ist die Hauptaussage des Christentums. Der Tod ist was Vorletztes. Die Liebe hat das letzte Wort. Mhm. Da gibt's Angebote der Religion, ich sage es mal, zur Perpetuierung der Feindschaft gegenüber dem Tod. Der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod, lesen wir bei Paulus. Trotzdem glaube ich, ja, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir einfach in dieser schieren Krawallhaltung dem Tod gegenüber bleiben. Wir sollten schon gucken, ein positives Verhältnis zu den vielen Enden unseres Lebens zu bekommen. Wenn etwas endet, kann man auch zurückgucken. Und es ist dann, ich sage es mal, gesichert in der Vergangenheit. Ja. Was ich erlebt habe, kann mir niemand mehr nehmen. Das habe ich sozusagen in der vollen Scheune meiner Erinnerung und kann das angucken. Das sind positive Sachen an Enden. Von Enden aus kann man zurückgucken. Das ist etwas Positives. Und es ist etwas vorbei. Tun wir nicht so, als wäre immer alles super. Wenn etwas endet, endet mitunter auch etwas, was nicht so klasse war. Also es gibt schon positive Seiten am Enden und beendigen. Ich glaube nur, dass wir insgesamt, aber da spricht jetzt, wie gesagt, der Theologe, nicht unseren Frieden machen müssen mit dem Faktum des Todes.
Vorbereiten oder verdrängen, was tun, wenn der Tod naht? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit der psychologischen Beraterin Aranja Bergmüller, der Soziologin Melanie Pierburg und dem Theologen Rupert Scheule. Wir wissen ja alle, dass es schnell gehen kann, dass jeder Tag der letzte sein kann. Aber wenn es dann in der Nähe passiert, dann überrascht uns das doch und es macht uns auch Angst. Wie kann das sein?
Das hat natürlich irgendwie ja auch Gründe, die mit demografischen Veränderungen zu tun haben. Inzwischen ist es so, dass uns der Tod im Leben biografisch meist relativ spät begegnet. Also bis wir tatsächlich mit dem Tod von Angehörigen, Zugehörigen konfrontiert sind, vergeht meist relativ viel Zeit. Ja, das war vor 300, 400 Jahren anders. Das bedeutet, ja, dass wir relativ spät damit tatsächlich biografisch konfrontiert werden.
Und uns auch entsprechend verhalten und uns vielleicht später damit beschäftigen?
Genau, wir sind dann schockiert ein Stück weit, weil es uns relativ spät tatsächlich ereilt. Aber dann ist es meistens schon so, dass wir relativ intensive und konfrontative Erfahrungen mit dem Sterben machen, aufgrund der langen Sterbensverläufe, die ja auch An- und Zugehörige betreffen können.
Wir wissen ja vom Tod nichts. Das liegt in der Natur der Sache, dass wir einfach nichts wissen können. Und das macht, vorhin hat es einer von Ihnen schon mal gesagt, das macht Angst. Was hilft denn gegen diese Angst?
Es hilft, glaube ich, sich auch ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Man muss es nicht übertreiben, aber ja, einfach auf kleine, tolerable Art und Weise sich mit dem Thema befassen. Indem man zum Beispiel, keine Ahnung, Gesprächsrunden aufsucht, wie zum Beispiel das Kaffeetotentanzgespräch über den Tod, das ich mit meiner Freundin leite. Es gibt zahlreiche Wege, wie wir das angehen können. Andererseits können wir auch somatisch arbeiten, auf Nervensystemebene gucken, wie fühlt sich diese Angst an, wann kommt sie hoch und was mache ich mit ihr auf physischer Ebene. Wir können das emotional angehen, wir können das pragmatisch angehen. Also die Bandbreite ist da sehr, sehr groß. Aber ich glaube, Hauptsache vielleicht sich damit befassen.
Heißt das auch, man kann das Sterben lernen oder üben?
Ich glaube, da wären wir uns einig, dass das unmöglich ist. Na, das wurde ja schon auch mehrfach gesagt, dass das Sterben erstmal eine unverfügbare Erfahrung ist, bis wir sie tatsächlich machen. Es ist die radikale Neuheit, wie Walter Benjamin das ausgedrückt hat. Also insofern diese Idee der Selbstoptimierung, die ja gesellschaftlich irgendwie stark verankert ist, auf das Sterben anzuwenden, ist in meinen Augen nicht möglich und macht das Ganze eher noch problematischer, wenn ich das Gefühl habe, ich muss auch da noch irgendwie etwas leisten oder mich im Sinne eines Trainings vorbereiten.
Aber also stimmt alles, aber ich würde trotzdem sagen, ein paar Dinge helfen auch angesichts des Todes. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, ich glaube, zusammenzustehen Mir fällt das immer auch bei Beerdigungen auf. Natürlich kann man sagen, hey, das ist doch zu spät, wenn ich dann erst auf die Beerdigung von dem Verstorbenen komme. Es macht für die Angehörigen Unterschied, ob dieser Friedhof rappelvoll ist oder nicht. Da muss man gar nicht jetzt groß die Botschaften raushauen. Einfach körperliche Präsenz bei Trauernden. Nähe schenken. Das muss gar nicht artikuliert sein. Solidarität, ich sag's nochmal, ist etwas, was hilft angesichts des Todes. Auch übrigens bei Sterbenden. Ja, wir neigen ja alle dazu, zu sowas wie einem Othering der Sterbenden. Die Sterbenden sind immer die anderen. Stimmt schon ein Stück weit. Aber ein Stück weit war das immer auch falsch, weil wir ja alle Sterbende sind. Und das, wenn wir in die Birne kriegen, dass wir alle Sterbende sind, nur uns unterscheiden in der Länge, bis sozusagen das Sterben akut wird, dann macht das einen Unterschied in der Solidarisierung mit denen, die jetzt gehen müssen. Dann sind wir eben die, die eben nur vorläufig noch hier sind und einfach später nachkommen werden. Und das macht einen Unterschied. Solidarität macht einen Unterschied. Ein zweites, ich glaube, bewusst Enden setzen, bewusst Abschiede setzen, hilft angesichts des Todes. Also, wenn man eine Stelle wechselt, einen Kollegen Abschied geben und sagen, okay, viele von euch werde ich nicht mehr sehen. Prost! Dass wir mutig genug sind, diese Endgültigkeiten, die mitten im Leben stattfinden, auch mal zu sehen und nicht so ständig zu tun, ach ja, wir sehen uns sicher irgendwie mal wieder. Die Wahrheit ist, viele von denen werden wir nie mehr sehen. Und das ab und zu sich klar zu machen, dass es so Endgültigkeiten mitten im Leben gibt, das könnte ich mir vorstellen, dass uns das hilft angesichts der großen Endgültigkeit des Todes, auf die wir zugehen.
Solidarität haben Sie eben erwähnt. Ist es denn egoistisch, andere mit den Vorbereitungen, mit dem Vorplan, mit dem Ordnen, mit dem Nachlassregeln auf den eigenen Tod zu behelligen und zu verstören? Oder ist es vielmehr egoistisch, jeden Gedanken daran beiseite zu schieben und das Entscheiden und Ordnen den Nachfahren zu überlassen?
Also ich würde sagen, es ist egoistisch, einem Mitmenschen, der uns bittet, ihm zu unterstützen in seiner Nachlassordnung, in seinem Advanced Care Planning, bei seiner Vorsorgevollmacht, den hängen zu lassen. Also das wäre so ein Akt der Entsolidarisierung, wo mir auch als Ethiker der Hut hochgeht. Wir alle sind Sterbliche, ja, und das würde aus meiner Sicht bedeuten, dass wir uns da nicht hängen lassen. Also der Egoismusverdacht liegt eher bei denen, die uns nicht unterstützen, wenn wir so etwas vorhaben. Ich glaube, wir haben alle, also auch als zukünftig Sterbende, so eine Scham, oh, uns ja nicht zuzumuten mit diesem Thema. Das ist Mist, ja. Das ist unser gemeinsames Thema. Das dürfen wir einander zumuten.
Also darf man auch andere Menschen, nahe Menschen vielleicht drängen zu sagen, jetzt regel das doch mal?
Ja, das ist wieder schwierig, finde ich. Weil ich ja so tue, als wäre das sein Thema. Mach doch jetzt mal, ja. Es ist unser Thema. Es ist eher so, wenn der andere, mir nahe Mensch, auf mich zukommt, dann muss ich ihn unterstützen. Aber ich glaube jedenfalls, dass das, aber da können die anderen widersprechen, dass es nicht gut ist, jemand ab 80 immer mal wieder zu erinnern, hey, jetzt mach doch mal ein bisschen Richtung Vorsorge. Das muss schon jeder selber wissen. Also ich bin als Diakon gelegentlich im Hospiz gewesen. Und da erinnere ich mich jetzt an einen Mann, der zu mir gesagt hat, und bis zum nächsten Mal, Herr Diakon. Es war vollkommen klar, dass es dieses nächste Mal nicht geben wird. Und es war in Ordnung. Er hat das Recht, sozusagen dieses Management der letzten Tage, seiner eigenen letzten Tage zu machen. Da habe ich nicht das Recht zu sagen, hey, jetzt ist aber dann mal Schluss. Wollen wir nicht nur beten oder wollen wir nicht übers Ende nachdenken? Das gehört sich nicht. Also, wir müssen das Sterben in der ersten Person denken und es den anderen überlassen, auch in der ersten Person zu denken.
Ja, ich glaube, es ist gut, wenn es Kommunikationsangebote gibt und Möglichkeiten, Kommunikation über das Sterben und den Tod auszuhandeln. Außerdem dürfen wir vielleicht auch nicht vergessen, dass es doch sowas wie spezialisierte Organisationen oder sowas gibt, die als Anlaufstelle fungieren können, wenn ich mich mit dem Sterben auseinandersetze, aber meine nahen Personen, meine Freunde, Freundinnen, meine Familie damit überfordert ist. Ja, das hat die Hospizbewegung institutionalisiert. Ja, wir können uns mit Sterbebegleitenden, mit Hospizbegleitenden auseinandersetzen, auch dann, wenn der Tod vielleicht noch nicht ganz nah ist. Also hier gibt es vielleicht auch ganz unterschiedliche Anlaufstellen, die wir nutzen können und die sich gesellschaftlich herausgebildet haben.
Also allein das Wort Anlaufstelle ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Wir haben da unsere Leutchen dafür, die sich um Sterbende kümmern. Mhm. Im Prinzip hätte ich schon gern als Mitmensch unter Mitmenschen, dass es unser Business bleibt, wenn jemand von uns gehen muss. Trotzdem haben Sie natürlich vollkommen recht, es gibt da Grenzen der Überforderung und dann ist es natürlich ein Segen, dass es Hospizbegleiterinnen und Begleiter gibt, dass es die Hospizbewegung gibt, dass es gute Bestatter gibt, klar. Ja. Aber lassen Sie uns doch das Thema bei uns lassen und nicht immer sozusagen nach Institutionen, nach Anlaufstellen gucken. Also zurück ins Leben mit dem Tod.
Ja, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass der Staatsapparat auch gewisse Dinge erfordert, die nach dem Tod passieren. Da gibt es ja rechtliche Grundlagen, wann dies, jenes und das gemacht werden muss. Und
das können Sie alles,
ja, müssen Sie machen. Eben sehr gut, wenn die dann uns dahingehend dann unterstützen.
Aber auch das ist ein großer Popanz. Ja? Also was müssen Sie denn nach dem Tod? Sie müssen irgendwann mal den Arzt anrufen, ja, und dann läuft sozusagen die Frist bis zur Beerdigung. Aber also das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, dass Sie eine Ordnungswidrigkeit begehen, wenn Sie da später anrufen. Mhm. Bleib mal da auf dem Teppich, da kommt nicht sofort der Staatsanwalt oder die Handschellen oder ähnliches.
Also das Thema lieber in der Familie lassen, als es auszulagern oder auszusourcen, wie man vielleicht sagen würde. Wie ist es denn, welche Erfahrungen haben Sie gemacht bei der Sterbebegleitung, Frau Bergmüller oder auch Frau Pierburg? Gibt es Menschen, die dann am Ende sagen, boah, hätte ich nur mein Zeug irgendwie sortiert, oder auch Angehörige, die dann sagen, boah, jetzt muss ich alleine das ganze Haus ausräumen und außerdem ist nichts aufgeschrieben und es gibt jetzt garantiert Knatsch in der Familie. Das sind ja schon schwerwiegende Dinge. Sind die Menschen damit zufrieden, wie sie es getan oder nicht getan haben?
Also bei mir als Sterbebegleitung, also ich bin hauptsächlich bei den sterbenden Menschen, also teilweise auch bei Angehörigen, die ich mitbegleite, aber mein Mandat ist eigentlich bei und für die Sterbenden. Und da kommt es tatsächlich in meiner Erfahrung bis jetzt selten vor, dass Leute sich sehr, sehr gut vorbereiten. Was ich tatsächlich im Freundeskreis erlebe, ist eher das zweite Beispiel, was Sie genannt haben. Oh nein, jetzt muss ich so viel machen. Der administrative Aufwand, der ganze Kram. Ich bin bewältigt und trauere dann auch noch. Ja, aus der Perspektive würde ich sagen, ist es auch gut, dahingehend ein bisschen vorzusorgen, wenn wir unsere Liebsten nicht in diese Situation reinversetzen wollen, womöglich. Andererseits ist es aber so, wir müssen gucken, was für eine Familie haben wir, welche Familienmitglieder haben wir, was können wir denen zumuten. Nicht jeder hat Familie, die das leisten kann, und deswegen ist es da vielleicht auch zu gucken, darüber hinaus, wen habe ich in meinem Umfeld? Es muss nicht immer die Familie sein, es kann die Wahlfamilie sein, es können gute Freunde sein. Und manchmal, wenn keiner ist, dann greifen eben andere Institutionen.
Dann sind wir aber doch gezwungen, vorauszudenken und vorzusorgen.
Es ist hilfreich.
Um es noch mal ein bisschen konkreter zu machen, von Ihnen gerne alle würde ich noch mal hören, was genau sollte man denn unbedingt regeln und worauf kann man verzichten?
Also da wäre ich auch bei der Meinung, dass es da keine feste Regel gibt, an der wir uns irgendwie standardisiert orientieren können. Es kann natürlich entlastend sein, ein Testament zu machen für die Angehörigen, wenn es eine große Überforderung für die Person ist, die mit dem Sterben konfrontiert ist. Dann finde ich es völlig legitim, es nicht zu machen. Also ich würde sehr dafür votieren, tatsächlich diese unterschiedlichen Bedürfnisse zuzulassen, sie nicht so stark zu überformen, nicht so stark hier mit Regeln zu arbeiten, sondern eher das Möglichkeitsspektrum auszuweiten, dass man da irgendwie auf die Angehörigen und auf uns alle und das gemeinsame Umfeld setzen kann, finde ich sinnvoll. Und ich finde auch, da kann man Menschen so ein bisschen herausfordern. Gleichzeitig ist es gut, dass es auch Organisationen, Bewegungen gibt, Institutionen, an die ich mich wenden kann, wenn ich mich auseinandersetzen möchte. Aber ich würde nicht sagen, dass es da irgendwie eine feststehende, standardisierte Regel gibt, an der wir uns orientieren müssen.
An einem Punkt würde ich doch dafür werben, auch tatsächlich mal Butter bei die Fische zu bringen, und das ist der Punkt Patientenverfügung. Ich mache gelegentlich als Ethiker Fallberatungen in der Klinik, und da ist es eminent wichtig zu wissen, wie tickt derjenige, über den jetzt hier gesprochen wird. Intensivmedizinisch ist heute so viel wie noch nie möglich, um ein Leben somatisch zu verlängern. Und manches Mal ist es auch so, dass das der Betroffene will, ja, der will nicht vorschnell aufgegeben werden. Aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass sich alle fragen, hey, das ist jetzt eigentlich nicht mehr, das kann doch nicht im Sinn des Patienten sein, was wir hier intensivmedizinisch noch veranstalten. Da ist es hilfreich, ein Dokument zu haben. Das muss jetzt nicht so ein aufgebrezeltes, rechtssicheres Ding sein, das Sie jetzt vom Justizministerium runterladen können und dann ausfüllen. Aber Hinweise darauf, wie die End-of-Life-Decisions ausschauen sollten, das ist etwas, was die Angehörigen sehr entlastet. Ob darüber hinaus noch ein Testament nötig ist, das ist aus meiner Sicht dann tatsächlich sekundär.
Wobei bei der Patientenverfügung es ja dann so ist, dass wenn man das, wie soll ich sagen, kühlen Blutes macht, mit ein bisschen Distanz zu dem, was vielleicht mal passieren wird, die Entscheidung komplett anders ausfallen kann als im Ernstfall, ne?
Das ist richtig. Da gibt es soziologische Studien, die genau das zeigen. Ja, auch das ist irgendwie keine Möglichkeit, tatsächlich den Willen festzuschreiben und dann im totalen Einklang mit dem Willen des Sterbenden handeln zu können. Das ist eine entlastende Vorstellung, dass wir das tun können. Und in manchen Fällen oder in vielen Fällen mag das sicherlich hilfreich sein. Aber hier verbleibt nun mal dieser Unverfügbarkeitsaspekt des Sterbens. Wenn wir dann tatsächlich in der Situation sind, dann haben wir oftmals doch noch mal andere Wünsche, Bedürfnisse, Ängste etc. Und das ist unglaublich schwer zu antizipieren. Und ja, ich bin dabei. Es gibt Dinge, die sollte man versuchen vorzubereiten, so gut es geht. Aber am Ende müssen wir mit dieser radikalen Neuheit, die das Sterben nun mal ist und die der Tod nun mal ist, auch ein Stück weit uns abfinden. Wir werden nicht alles regeln können.
Ich glaube, das müssen wir alle lernen, ja, also dass da ein großer Kontrollverlust auf uns zurollt in unserem Sterben. Ich selber bin ein Kontrollfreak. Ich will alles so schon im Griff haben. Und das wird für mich eine Riesenherausforderung, das zu akzeptieren, dass es da Dinge gibt, die ich nicht mehr im Griff habe. Ich glaube übrigens, dass es etwas gibt, eine menschliche Erfahrung, die nahe dran kommt. Ich bin Vater von 5 Kindern und war bei 5 Geburten dabei. Und ich glaube, eine Geburt ist auch so ein gewaltiges biologisches Geschehen, wo man irgendwie dann mal sozusagen der Biologie einen Primat einräumen muss. Also das scheint mir, ich sage es jetzt mal ganz ungeschützt, Frauen, die geboren haben, könnten womöglich die talentierteren Sterbenden sein.
Oh ja, ich wollte Sie gerade fragen, wenn Sie sagen, das müssen wir alle lernen, wie Sie das denn lernen oder wie Sie uns empfehlen, das zu lernen. Also Kinder kriegen.
Nein, nur wahrnehmen, dass wir mitten im Leben auch Kontrollverluste haben. Und die als solche vielleicht auch als Lernerlebnisse mitnehmen für das, was dann noch kommt im Leben.
Dieses Lass uns mal reden, was nach meinem Tod, was nach deinem Tod wird, warum fällt uns das überhaupt so schwer?
Weil es dann auf irgendeiner Ebene etwas greifbarer wird, ein bisschen wahrer, ein bisschen gegenwärtiger und das vielleicht auch mit entsprechenden Ängsten, Bedenken, was auch immer da Emotionales auch mit einhergeht, wäre mal so spontan meine erste Antwort.
Und dann die Angst wieder davor.
Unter anderem.
Vielleicht auch die Angst, vergessen zu werden, keine Spuren zu hinterlassen?
Möglich. Ich denke, das ist bei vielen auch ein Teil dessen, aber ich glaube auch nur ein Teil. Ich glaube, das Ganze ist wahrscheinlich etwas komplexer. Aber ich glaube vor allem in Kulturen, in denen dieses mit den Toten in Kontakt bleiben nicht ganz so ausgeprägt ist wie in manch anderen, dass die Angst vor diesem nicht mehr existieren, nicht mehr relevant sein Aspekt des Todes durchaus furchteinflößender ist als in manch anderen Kulturen.
Also bei uns zum Beispiel auch?
Ja, würde ich sagen. Schon.
Mit den Toten nicht mehr in Kontakt sein bedeutet was? Nicht mehr auf den Friedhof gehen?
Zum Beispiel nicht auf den Friedhof gehen, aber auch, ja, ich sag mal, Spiritualität spielt da eine Rolle. Na, ob wir glauben, dass die Person danach existiert, dass sie uns vielleicht hört, wenn wir mit ihr sprechen. Das muss nicht immer auf dieser metaphysischen Ebene sein. aber ne, wo auch einfach Traditionen fehlen. In anderen Kulturen gibt es Altare, jährliche Feste, die groß gefeiert werden, um mit den Toten in Kontakt zu bleiben. Rituale, in denen Tote bekocht werden, in denen Opfergaben gebracht werden, regelmäßig. Und dass so eben diese Kultur von die Person ist uns noch irgendwie gegenwärtig, dass das aufrecht gehalten wird. Und je weniger es davon gibt, desto mehr, denke ich, ist diese Angst, komplett verschwunden zu sein, nicht mehr zu existieren, entsprechend höher. Ich sage nicht, dass es diese Bräuche in Deutschland gar nicht gibt, aber es gibt sie auf jeden Fall weniger als in manchen anderen Kulturen.
Könnte da nicht das Internet diese Angst auch lindern? Denn Totsein ist ja nicht gleich offline sein, ne?
Ja, solche Entwicklungen gibt es, dass es irgendwie digitale Avatare und sowas von Verstorbenen gibt, mit der Idee, dass es sowas wie ein digitales Weiterleben geben kann. Es ist ein relativ junges Phänomen, wird soziologisch auch viel beforscht im Moment oder wird zumindest beforscht, wie sich das tatsächlich auswirkt. Das ist aber auch noch völlig unklar, denn auch wenn es irgendwie eine digitale Repräsentation von einem Verstorbenen gibt, ist das natürlich nicht die verstorbene Person. Ja, und dann entwickeln sich da vielleicht Erwartungen, die von dieser digitalen Repräsentation nicht erfüllt werden können. Also das kann ganz neue Enttäuschungsmöglichkeiten vielleicht generieren, die damit einhergehen, wobei das jetzt eine sehr kritische Lesart ist. Ich glaube, dass wir um die Akzeptanz des Verlustes am Ende nicht herumkommen.
Bei gleichzeitiger Sensibilität dafür, dass der Verlust nicht bedeutet, dass die Beziehung zum Verstorbenen endet. Also das haben wir ja in der Trauerforschung der letzten 20, 30 Jahre gelernt, dass dieses psychoanalytische Mantra vom Loslassen eigentlich inhuman ist. Ja, es bleiben diese continuing bonds, die bleibenden Beziehungen zum Verstorbenen. Die mögen in anderen Kulturen nochmal rituell und volkskulturell tiefer sein, aber wir haben das auch in unserer eigenen Kultur. Totengedenken ist schon etwas, was bei uns auch noch eine Rolle spielt, zumal jetzt an Allerheiligen und Allerseelen am Totensonntag. Also das gibt's schon auch noch. Aber das scheint mir was Wichtiges zu sein, dass wir diese Verlustkiste nicht wiederum normativ wenden im Sinne, wir müssen den Verstorbenen jetzt aber loslassen. Müssen wir nicht. Wir müssen ihnen einen neuen Platz im Leben geben. Das ist schwer genug, aber loslassen müssen wir nicht.
Funktioniert das auch, wenn man nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, welcher Art auch immer?
Ja, ich glaube schon. Also dadurch, dass die Beziehung ja in einem selbst noch weiterlebt, ist es ja auch an uns, was wir mit der Beziehung machen in unserem Alltag. Und auch wenn wir nicht dran glauben, dass die Person noch energetisch irgendwo im Universum rumgurkt, ist es schon so, dass wir diese Energie auch in unsere eigenen Rituale zum Beispiel oder in unseren Alltag reinbringen können. Und deswegen ist dieses Metaphysische eigentlich gar nicht mal notwendig.
In Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir ein weises Herz gewinnen. Ist das hochaktuell oder doch eher überholt?
In der Einheitsübersetzung heißt, lehre uns, unsere Tage zu zählen, auf dass wir weise werden. Und das empfehle ich uns allen mit dem Psalmisten. Also, unsere Tage sind gezählt. Mir fällt das auf bei Menschen mit einer unmittelbaren Todeserfahrung in ihrer Nähe, die leben schon anders. Die haben einen Blick für den Sonnenschein im Herbst, der rar ist, wenn sie in Regensburg leben. Die haben einen Blick für Kleinigkeiten, die groß sind, weil sie einen Moment groß machen. Und das würde ich uns empfehlen.
Also auch das Beste aus dem noch verbleibenden Leben machen, möglichst viel mitnehmen?
Was heißt aus dem verbleibenden Leben? Das macht das Beste aus dem Moment. Also das ist das Entscheidende. Also es ist so ein guter, aus meiner Sicht guter Spruch aus der Hospizbewegung, nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben. Darum wird es am Ende gehen.
Und es kann eine Möglichkeit sein, sich den Tod und das Sterben zu vergegenwärtigen, um Aspekte des Unverfügbaren auch zu integrieren in das eigene Leben. Und ich halte auch das tatsächlich für eine sehr wertvolle Erfahrung.
Frau Bergmüller, würden Sie sagen, man kann glücklich sterben?
Man kann glücklich sterben. Es passiert nicht immer so, aber man kann sehr, sehr glücklich sterben, absolut.
Und kann man etwas tun dafür, dass man vielleicht irgendwann einmal glücklich stirbt?
Ich glaube, sich vielleicht nicht zu sehr dran festkrallen, dass man jetzt unbedingt glücklich sterben muss.
Vorbereiten oder verdrängen, was tun, wenn der Tod naht? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit Aranya Bergmüller, psychologische Beraterin, systemische Coachin und Mitbetreiberin des Projekts Kaffee Totentanz, Gespräche über den Tod. Der Soziologin Melanie Pierburg von der Universität Hildesheim und dem Theologieprofessor Rupert Scheule von der Universität Regensburg. Mein Name ist Marion Theis, danke fürs Mitreden und fürs Zuhören.